Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie ganz herzlich zu einem Kepler-Salon zum Thema Improvisation begrüßen. Ich bin jetzt mal ganz unhöflich. Ich werde erstmal meine Person vorstellen und Herrn Roland Krebs werde ich dann zu gegebener Zeit vorstellen. Mein Name ist Georg Wilberts und Sie alle haben vielleicht im Programm schon gesehen, dass ich von der Ausbildung her Kunsthistoriker bin, habe aber lange in den Bereichen Baugeschichte, Architekturgeschichte, Stadtbautheorie und auch Stadtbaugeschichte sowohl geforscht als auch an unterschiedlichen Hochschulen gelehrt und gearbeitet. Und ich möchte Sie direkt mit einer Frage konfrontieren, die nicht ganz ernst gemeint ist, aber wer von Ihnen hat heute nicht improvisieren müssen? Gibt es jemanden? Das ist erstaunlich. Wir haben immerhin eine Meldung. Wir unterhalten uns dann nachher, wie Sie das geschafft haben. Das geht. Das glaube ich auch, dass das geht. Nein, also unser Thema, das ich heute mit Roland Krebs besprechen möchte, ist eingebunden oder ist der Auftakt einer kleinen Reihe oder einer Reihe, die sich mit dem Thema Improvisation auf verschiedensten Ebenen, in verschiedensten Aspekten und auch in verschiedensten Disziplinen auseinandersetzen wird. Das ist eine lockere Reihe, das passt zum Thema. Ich kann Ihnen jetzt also kein Programm vorstellen, sondern wir werden verschiedenste Leute einladen und verschiedenste Disziplinen und verschiedenste Aspekte berühren. Und jetzt stelle ich Ihnen nochmal eine Frage. Was ist Ihre erste Assoziation, wenn Sie den Begriff Improvisation hören? Sie brauchen gar nicht antworten. Ich habe Ihre inneren Bilder schon selbst vor Augen. Also bis auf die ganz Verzweifelten werden es wahrscheinlich viele von Ihnen sein, werden viele von Ihnen direkt an Musik denken. Sie werden an Free Jazz denken. Sie werden an wilde Gestalten auf irgendwelchen Bühnen denken, die vor sich hin improvisieren, jenseits teilweise von Sinn und Verstand. Und weil das die erste Assoziation ist, die man mit dem Begriff Improvisation sehr, sehr häufig verbindet, habe ich heute bewusst jemand eingeladen, der nicht aus dem musikalischen Bereich kommt, weil ich mit der ersten Veranstaltung eigentlich auch schon eine erste andere Facette aufmachen möchte. Nichtsdestotrotz möchte ich Ihnen, keine Bange, das wird keine Vorlesestunde hier, aber ich zitiere gern, weil Zitate oft sehr treffend sind, und ich möchte Ihnen drei kurze Zitate vorlesen von Leuten aus dem Bereich der musikalischen Improvisation beziehungsweise des Free Jazz. Und das erste Zitat ist zu unmittelbar das, was mir auch am besten gefällt. Hal Russell, einer der ganz Großen der amerikanischen Free Jazz Szene, hat 1993 eine Platte rausgebracht, das ist seine vertonte Biografie. Und er beschreibt sich da als Kind, im Hintergrund tobt seine Band sich in Free Jazz aus. Und er zitiert dann seinen Vater, der den kleinen Hal fragt, oder dem kleinen Hal sagt, if you know nothing, improvise. Also wenn du nichts weißt, wenn du noch keine Ahnung hast, musst du improvisieren. Und Improvisation ist, und das werden wir hier auch in dieser Reihe, denke ich, öfter beleuchten, Improvisation ist oft sehr negativ konnotiert. Also man sieht sowas Endloses, sowas nicht Zielführendes, wo ist denn da eigentlich die Methode und. Also der kleine Hal Russell ist auf diesem Level mit dem Improvisieren beschäftigt. Am Ende dieser CD, da hat er mit den Großen der amerikanischen Jazzszene gespielt. Da sagt er selber, if you know all, also wenn du alles weißt, improvise. Und auch das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den wir immer wieder beleuchten werden. Improvisation hat einen Rahmen und Improvisation ist eben nicht voraussetzungslos, wenn sie gut gemacht ist, sondern sie findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Ein anderer Jazzmusiker, Steve Lacy, sollte in 15 Sekunden erklären, was der Unterschied zwischen Komposition und Improvisation ist. Und er sagt, in 15 Sekunden zusammengefasst besteht der Unterschied zwischen Komposition und Improvisation darin, dass man bei der Komposition so viel Zeit hat, wie man sich nur wünscht. Auf unser Thema bezogen werden Stadtplaner und Architekten wahrscheinlich sagen, die Zeit haben wir nie. Aber gut, als Musiker vielleicht schon. Um sich zu entscheiden, was man in 15 Sekunden sagen will, während einem bei der Improvisation exakt 15 Sekunden zur Verfügung stehen. Und dann noch ein letztes Zitat, und dann werde ich Sie nicht mehr mit Zitaten langweilen. Ein weiterer Jazzmusiker der amerikanischen Free-Jazz-Szene, Derek Bailey, sagt über das Wesen der Improvisation. Und das ist ein wichtiges Zitat, weil es auch sehr, sehr viel beschreibt von dem, was wir heute hier zu hören bekommen. Improvisation ist ständig im Fluss, niemals stabil und festgeschrieben. Sie entzieht sich exakter Beschreibung und Analyse. Sie ist von Hause aus unakademisch. Das ist ein ganz spannender Punkt, weil ich werde auch Leute einladen, die versuchen zu vermitteln, wann Improvisation eben doch akademisch wird im Sinne einer Erlernbarkeit, einer Technik, einer Methode, um sich bestimmten Fragen und Inhalten anzunähern. Mehr noch, jeder Versuch, Improvisation zu beschreiben, stellt in gewisser Weise eine Verfälschung dar, denn der Wesenskern spontaner Improvisation läuft dieser Absicht zuwider und steht im Gegensatz zum Gedanken der Dokumentation. Klingt jetzt unheimlich theoretisch, aber es passt zu unserem Thema. Insofern, als natürlich wir hier etwas heute besprechen werden, wo Improvisation, wo nicht unbedingt steuerbare Prozesse, dann irgendwann tatsächlich zu Planung oder zu festen Ergebnissen werden sollten oder werden müssen. Und wenn Sie so in die Literatur reingehen, dann zum Thema Improvisation und Planung, dann stellen Sie ganz, ganz schnell fest, dass Architekten oder Stadtplaner erstmal sagen, Moment, Improvisation und Planung, das ist ein derartiger Gegensatz, das schließt sich eigentlich aus, wenn man es provokant formulieren würde. Ich werde heute, oder Roland Krebs und ich, wir werden heute versuchen, zumindest in Ansätzen ihn zu dokumentieren oder zu zeigen, dass das gar nicht so sein muss, sondern dass Improvisation gerade heutzutage zu einem ganz wesentlichen Merkmal von Auseinandersetzung mit Stadt, mit Architektur und so weiter gehört. Was mir auch mal wichtig ist im Vorspann, da bin ich gleich mit meinem Vorspann auch fertig, ist, der Begriff Improvisation ist praktisch der Oberbegriff dieser Reihe, die ich plane. Aber ich werde nicht sklavisch an diesem Begriff hängen, sondern mir geht es eher um ganz, ganz viele Phänomene, die im Kontext stehen zum Unerwarteten, zum Nichtplanbaren, zum Überraschenden, zum Performativen, zum Zeitgebundenen und so weiter. Und wir werden aus verschiedensten Disziplinen uns da eben Phänomene, Fragestellungen und so weiter anschauen. Das ist mir wichtig, weil Sie werden immer Improvisation lesen, aber es wird nicht immer nur Improvisation drin sein. Dann noch zum heutigen Abend vielleicht zwei, drei wichtige Vorbemerkungen. Das Thema, was wir heute besprechen, ist hochaktuell, hochbrisant und Sie alle wissen, warum dieses Thema so hochbrisant und hochaktuell ist. Es liegt schlicht und ergreifend an der sich nun seit vielen Monaten zeigenden und abspielenden Situation der Flüchtlingsströme, der Flüchtlingsproblematik. Und es ist so aktuell, dass zum Beispiel die diesjährige Architekturbiennale in Venedig, kuratiert von Alejandro Aravena, sich dieses Themas angenommen hat. Und das Ganze läuft unter dem wirklich harten Titel Reporting from the Front. Also da wird offensichtlich die Front ins lauschige Venedig herüber transportiert. Da kann man jetzt eine Provokation drin sehen. Keine Ahnung, muss man abwarten, was sich da ereignen wird. Der Beitrag Österreichs klingt noch relativ wertneutral. Orte für Menschen. Es wird aber auch da ganz stark um die Flüchtlingsproblematik gehen. Der Beitrag Deutschlands ist vom Titel her schon hochbrisant und wird einige Leute in Deutschland wieder auf die Palme bringen, die üblichen Verdächtigen. Nämlich das DAM kuratiert den deutschen Beitrag und der heißt schlicht und ergreifend Making Heimat, German Arrival Country. Keine Ahnung, wie das in meiner ehemaligen Heimat ankommen wird, da kann man nur gespannt sein. So viel vielleicht zur aktuellen Brisanz des Themas. Dann wurde ich noch aufgefordert, das habe ich jetzt vergessen, Ihnen einige Regularien, für die noch nicht da waren. Gibt es Leute, die heute zum ersten Mal da sind? Gut, dann werde ich die Regularien kurz vorstellen. 19.30 Uhr beginnt, das haben wir jetzt schon hinter uns gebracht. Dann gilt es den diversen Sponsoren des Kepler-Salons zu danken. Das möchte ich jetzt nicht namentlich alles aufzählen. Dann möchte ich Sie darauf hinweisen, dass jederzeit im hinteren Teil des Raumes Sie an der Bar sich was zu trinken kaufen können. Und eine weitere Geschichte betrifft den Ablauf. Wir werden einen Vortrag hören von Roland Krebs, ungefähr 30 Minuten. Und wenn ich jetzt endlich mal aufhöre zu reden, was ich jetzt auch machen werde, dann haben wir noch ungefähr eine Stunde Zeit, um zu diskutieren. Und ich möchte Sie jetzt schon natürlich im Sinne des Kepler-Salons bitten, rege an dieser Diskussion teilzunehmen. Roland Krebs möchte ich nur ganz kurz vorstellen. Er ist ein Kollege von der TU in Wien, ist von der Ausbildung her Stadtplaner und Regionalplaner, wobei ich, nachdem ich mir seine Arbeiten angeschaut habe, mit Fug und Recht ihn auch als Urbanisten bezeichnen würde. Also als jemanden, der Stadt in einem sehr viel weitergehenden Sinn als diese trockenen Stadtplaner sich anschaut und betrachtet. Er hat verschiedene Arbeitsschwerpunkte neben dem Unterricht an der TU in Wien. Hat er auch so, weit ich das verstanden habe, Kooperationen der TU Wien initiiert mit Städten beziehungsweise auch projektbezogen mit Südamerika, ein wichtiger Schwerpunkt seiner Arbeit, und auch seit einigen Jahren schwerpunktmäßig tätig in Wien. Und das war für mich auch der Grund, warum ich ihn eingeladen habe, weil hier zwei wirklich extrem divergierende Planungskulturen quasi in einer Person repräsentiert werden. Das finde ich sehr, sehr spannend, weil aus dem Vergleich deutlich wird, was für Potenziale für die aktuellen Probleme, die wir im Städtebau und in der Architektur haben, was für Potenziale letztendlich in ja, Beispielen, Referenzen, Methoden, die wir in anderen Teilen der Welt vorfinden, was für Potenziale darin stecken. Und jetzt das allerletzte Zitat, danach lese ich nichts mehr vor. Ein Zitat von Roland Krebs selber aus dem Standard, und damit leite ich dann auch direkt zu ihm über. Einfach ein kurzes Zitat: In Österreich bestellt die Politik einen Plan. Das ist das, was wir die Planungskultur der Moderne nennen. Irgendeiner definiert irgendwas, ein anderer versucht es zu verstehen, manche verstehen es wirklich, viele verstehen es nicht, und dann wird daraus ein Plan gemacht. Also in Österreich bestellt die Politik einen Plan, die Bevölkerung ist glücklich oder nicht und die Architekten wissen genau, was richtig ist. Da muss ich mal so ein bisschen lachen. In Lateinamerika gibt es keine Masterpläne, aber viele junge, dynamische, gut ausgebildete Planer. Davon können wir lernen. Dazu benötigt man kein Hightech-Arsenal, man muss nur den Leuten die richtigen Fragen stellen. Es geht um den Menschen als wichtigste Informationsquelle, egal ob analog oder digital. Ja, und mit dem Zitat, das die Arbeitsweise, glaube ich, ganz gut charakterisiert, möchte ich dann endlich, Sie sind von mir erstmal erlöst, zu Roland Krebs und seinem Vortrag überleiten.
Ja, danke, Georg. Danke für die Einladung. Ich habe schon oft vom Kepler-Salon gehört und jetzt bin ich einmal hier, das ist auch toll. Ich werde einen ganzen kurzen Input liefern. Und dann können wir einfach drüber reden. Das Thema Improvisation habe ich auch irgendwie so ernst genommen, dass ich auch ein bisschen improvisiere, weil man kann nicht, also ich habe einfach versucht, irgendwie alles zusammen zu kopieren, was ich gefunden habe, und dann also was ist Improvisation? Also für mich, in meinem Verständnis, geht es um Aneignung von Raum, oder die Flashlights, ja, sind, oder Belebung öffentlicher Räume. Es kommt von unten irgendwo, es ist ein Bottom-up-Prozess. Es geht um Selbstorganisation, also improvisieren heißt, im Raum irgendwie selbst von selbst was zu machen. Es geht ein bisschen um Resilienz, also irgendwie einfach zu tun, und daraus kann sich die Gesellschaft auch stärken, und es gibt auch vielleicht eine gewisse Sicherheit. Und das ist also eher unser europäischer Zugang, würde ich mal sagen, weil Improvisation ist irgendwie sowas Positives, eigentlich. Also für mich ist es eher positiv. Ja. Ich glaube aber, in den meisten Ländern ist es eher was Negatives. Weil es ist eine Überlebensstrategie, weil der Staat und die Stadt und die Politik versagen und nicht die Infrastruktur zur Verfügung stellen und nicht den Lebensraum zur Verfügung stellen, wie sie eigentlich sollten. es gibt extreme Armut, es gibt Überlebensstrategien durch informelle Arbeit und informelles Wohnen. Es wird informeller öffentlicher Raum entwickelt. Und ich frage mich, ob das eigentlich wirklich so positiv ist. Also man muss irgendwie Improvisation könnte man dann von beiden Seiten auch sehen. Ja. Und jetzt Urlaub in Griechenland, ja, das ist irgendwie auch Improvisation, weil es ist auch eine informelle Siedlung gewesen wahrscheinlich irgendwann einmal. Nur da hat man es halt als informelle Siedlungen genannt. Da hat man einfach einen Hügel urbanisiert, alles dicht. Das ist eigentlich ziemlich das Gleiche, finde ich. Ein Slum in Rio. Und dann kommen irgendwelche Stadtplaner oder Künstler und machen halt irgendwas draus und improvisieren und machen da mit Farben und mit einem öffentlichen Raum und dann sind wir gar nicht mehr so weit von Griechenland entfernt. Dann ist das irgendwie auch, es konsolidiert sich und daraus wird Stadt. In Buenos Aires ist es die Villa 31, heißt das, das ist ein Slum, das ist in den 30er Jahren entstanden, aus europäischen Einwanderern. Und es konsolidiert sich auch so langsam. Ja. Das wird jetzt quasi legalisiert und das wird in den nächsten 10 Jahren auch ein ganz normaler Stadtteil sein, wo man jetzt auch schon den Strom bezahlt und wo man fernsehen kann und wo man eigentlich ganz normal als normaler Bürger dort auch wohnen kann. Das ist Panama. Panama, da gibt es einen Altstadtkern, der ist total gentrifiziert worden. Also man hat sozusagen es war alles also öffentlich, die Leute haben es besetzt, die Altstadt, und ein paar Bewohner haben sich geweigert, die Stadt zu verlassen und haben dann sozusagen einfach dann begonnen, in Selbstbauweise einfach das so herzurichten, bis es passt. Was man im Hintergrund sieht, ist das. Das ist in Wirklichkeit auch Improvisation, nur legalisiert, weil es gibt in Panama City keine Stadtplanung, beziehungsweise jetzt gibt es sie, seit Juli 2015 gibt es offiziell einen Stadtplaner, es hat 40 Jahre keinen gegeben. Der letzte Stadtplaner von Panama war ein Österreicher, Karl Brunner, nicht 40 Jahre, sondern 60 Jahre her. Der hat den letzten Stadtentwicklungsplan gemacht und seitdem gab es keine Stadtplanung mehr und das ist das Resultat. Also so ein kleines Singapur. Und das ist auch Improvisation. Ja, das entsteht dann innerhalb von 5 Jahren. Ein Flüchtlingslager. Ja, und darum, ich möchte den kurzen Vortrag in 3 Abschnitte teilen. Also ich mache viele Projekte in Lateinamerika und auch in Österreich und möchte einen längeren Blog machen über Städtebau in Lateinamerika und dann 2 Projekte von Wien, wo wir ein bisschen die Lessons learned auch nach Österreich bringen. Also das ist in Guatemala, eine Stadt, die heißt Quetzaltenango. Wie Sie sehen, ist der öffentliche Raum total improvisiert. Ja? Da gibt es einfach eine Straße, da kommen die Verkäufer, stellen sich auf und besetzen das. Dann gibt es am öffentlichen Verkehr. Der ist nur informell. Es gibt keine Regulation, keine Regulierung. Es wird einfach, jeder fährt die Route, die er meint, dass die richtige ist. Dann gibt es historische Zentren, die sind eigentlich leer, kann man sagen. Da gibt es wenig Improvisation, finde ich. Aber da am Stadtrand, da passiert es. Das ist nämlich dort, wo die Städte wachsen. Und die Stadt, die wächst um 10% pro Jahr, hat jetzt 300.000 Einwohner und wird in 20 Jahren 1,1 Millionen Einwohner haben. Und das wird nur dort draußen passieren. Das heißt, in 20 Jahren, wenn wir wieder dahin fahren, dann ist der ganze Hügel ein einziges Häusermeer. Das ist auch Improvisation, weil die Stadt nichts tut und keine Infrastruktur macht. Sie machen keine Kanäle, sie machen keine Wasserleitung, sie machen nichts. Jetzt ist das einfach alles im Plus. Dann gibt es ungefähr 4-mal im Jahr große Überschwemmung und dann ist einfach ein Riesenschaden und alles. Also die informellen gebauten Häuser sind dann kaputt und die Leute stellen sich darauf ein, dass sie eigentlich 4-mal im Jahr das Haus neu bauen müssen. Jetzt kann man sich vorstellen, wie das ausschaut. Und wir Also wir ist jetzt die TU Wien und die Inter-American Development Bank. Wir haben so ein Urban Lab uns ausgedacht, um Fragestellungen, Lösungen für dynamische urbane Situationen zu finden. Weil es gibt einen Planungsansatz der Experten. Das ist halt statisch, es ist einfach ein Flächenwidmungsplan, also das wäre das österreichische Modell, sage ich mal. Also es gibt eine Flächenwidmung, es gibt vielleicht einen Bebauungsplan, aber der soziale Aspekt wird eigentlich komplett ausgeblendet. Es gibt eigentlich keine multisektorale Planung, es gibt nur Techniker, die Sachen bestimmen. Und dann gäbe es einen Ansatz, der auf einer multidisziplinären oder transdisziplinären Ebene passiert, wo man dann die Bevölkerung einbindet und sozusagen in die Bevölkerung mitnimmt in den Planungsprozess. Das ist in Lateinamerika ganz besonders wichtig, weil die Städte so schnell wachsen und sie einfach die Situation tagtäglich verändert, dass man gar nicht reagieren kann, wenn man jetzt so mit einer langsamen Planungsmethode arbeiten würde, sondern man muss eigentlich ziemlich schnelle Antworten liefern. Das ist dort, wo wir arbeiten, das ist 17 Städte in Lateinamerika, Karibik, also Zentralamerika, Karibik und Südamerika. Jetzt derzeit gerade in Nassau, in Bahamas, da glaubt man, das ist ein Urlaubsparadies, aber eigentlich ist es ziemliches Desaster. Dann in Argentinien 2 Städte und 2 in Chile. Und wieso machen wir das, wenn man eben die schnelle Antworten haben will? Man muss Planung als einen dynamischen Prozess verstehen. Und was ganz wichtig ist, Kreativität gibt es in der Stadtplanung überhaupt nicht derzeit, weil einfach lustigerweise die Kreativen da nicht wirklich dabei sind. Weil es werden irgendwann Wettbewerbe ausgeschrieben, also in Europa zumindest, aber das passiert dann irgendwie im Büro und so und eigentlich gibt es keinen kreativen Prozess. Also es gibt schon im Sinne von einer Zeichnung, aber Kreativität im Sinne aus Austausch oder einer Improvisation gibt es nicht. Das heißt, der Stadtplaner soll sich bei uns in unseren Projekten als Ermöglicher von Ideen verstehen. Wie funktioniert das Ganze? Ich hätte ein Video, aber das spielen wir, glaube ich, nicht. Oder wenn wir ganz kurz zählen, ich schaue mal ganz kurz rein, eine Minute und dann. Das ist von Amerikanern gemacht, das ist ein bisschen übertrieben, finde ich alles. Aber. The Urban Design Laboratory is a participatory design and planning method which aims to reach out to the community to develop new ideas, fresh ideas for the neighborhoods. What we try to do is to establish a dialogue with the people, with the government, with the private sector, with the public sector, that they sit together on the table and to discuss what are the emerging topics of the city and how can we make the city better by including them. We have creative people, so we see ourselves as a moderator. We don't see ourselves as a designer. We are engaging the people, we ask them, and then we make an urban strategy, and after the feedback, we're starting to design a real urban project. We have a very good impression of the community leaders, of the shop owners, of the whole neighborhood, and we are really confident that we can reach something relevant for the city. It's very important that people or tourists understand that there's a different Nassau, which is much more interesting. I think there is so much to explore, so much culture, so much history, so much tradition.
I think it'll be a great experience for my students to see what planning's all about and actually see it in Nassau where they live and get a good feel for involvement with a project at home. It's very important that we're getting young input because they're the future.
I've appreciated the opportunity to have an input. All of our ideas were accepted, considered.
Nassau, Bahamas is some place that needs development and it needs not only input from Bahamians but from people from other countries that have models that function similarly to our own.
There's a big generational gap. A lot of them just do online shopping or go to the malls and never go downtown. So it's very interesting to hear what they think would bring their generation to that area.
Ja, man kann ungefähr, man sieht es immer, wie das sowas ausschaut, wenn man so vor Ort planen. Also es geht halt meistens darum, dass man vielleicht mal überhaupt definieren muss, mit wem man überhaupt einbindet in die ganze Geschichte. Wir nennen das Local Support Group, also da gibt es ziemlich, da wird ziemlich viele, da gibt es ziemlich viele Interviews, und da werden alle Stakeholder mal zusammengebracht und analysiert und in einem Diagramm, also in einem Diagramm, Organigramm abgebildet. Dann gibt es halt ganz einfache Geschichten wie diese SWOT-Analyse, also so Stärken und Schwächen, dann gemeinsame Visionen entwickeln, Pläne, also so Mapping-Geschichten zu machen, wo man sagt, okay, ich fühle mich hier glücklich, ich fühle mich hier nicht so glücklich, wo soll ich mich verändern, wo oder was soll man verändern? Wir analysieren Good Practice-Projekte, das heißt, wir schauen uns Projekte an, die ähnlich sind unsere Probleme und diskutieren das mit der Bevölkerung. Und dann kommt da ein sehr, sehr spannender Teil. Wir machen also Szenarien, alles irgendwie, also öffentlich, also jeder kann teilnehmen und da kommen dann schon bis zu 100 Leute. Und man, da arbeitet man in 10 Gruppen und dann gibt es dann 10 Szenarien, wie sich ein Problem sozusagen, wie man sich einem Problem annähern kann. Das wird dann in einen Filter reingeschmissen. Da gibt es dann diese Emerging Topics. Also Emerging Topics sind die Themen, die wir unbedingt bearbeiten wollen. Und dann definieren wir Ziele. Und da sieht man eigentlich schon, wie multidisziplinär das ist. Da geht es dann um Tradition, Kultur. Dann geht es um Zentralitäten und Short Distances, also statt der kurzen Wege. Das urbane Ökosystem, die Security, also Sicherheit und die Governance, also wie setzt man, wie ist das Management, wie setzt man die Projekte um. Daraus macht man eine Urban Strategy, die sind ziemlich grob, das war halt für eine Metropolitan Area, kann aber auch viel kleinteiliger und kleinerer Maßstab sein. Dann geht man wieder in die Community, macht einen Vortrag und dann macht man wieder zum Beispiel ein Rollenspiel, um das dann zu testen. Jeder kriegt eine Rolle, der Bürgermeister ist dann der Straßenverkäufer und so weiter. Und da werden Rollen getauscht und dann gibt es sozusagen eine Ideen, die dann öffentlich präsentiert werden. Das ist der Bürgermeister von Panama. Das ist halt Stadt ist so groß wie Wien, wächst vielleicht, ja, genauso schnell, also 40.000 Einwohner pro Jahr. Und wir stellen ihm da unsere Ideen vor, welche Lösungsansätze es geben würde. Und das Panama-Projekt, das sieht man nicht genau, aber da gibt's halt dann ganz konkrete Ideen. Also, man muss es sich so vorstellen, die Leute geben uns sozusagen Input im Sinne von, wir könnten das und das und das machen und wir bringen das einmal aufs Papier und zeichnen das einmal durch. Und zwar im Sinne von urbanen Projekten, wie wär's, wenn da jetzt ein Grundstück, was jetzt leer steht, wenn man das mit einer Kulturnutzung zum Beispiel bespielen würde. Oder da ging es um einen Platz und den Meereszugang. Und da gibt es halt eine Programmierung dieses der öffentlichen Räume und in dem Fall sehr viel Leerstand. Die Stadt soll die Grundstücke aufkaufen und dann sukzessive mit Themen programmieren. Und dann zeigen wir das der Bevölkerung und sagen, hey, das könnte man genauso machen. Und die fühlen sich natürlich dann ziemlich identifiziert. Ja, da gibt es eine Aneignung. Die sagen, ja, das ist eigentlich genau das, oder sie sagen uns im Feedback-Workshop, das ist eigentlich nicht, aber es ist selten. Die Projekte werden dann dargestellt, so in einem Portfolio, also da gibt es dann 100 Ideen als Projekte, also da braucht man natürlich viele Studenten dazu, dass man das überhaupt produzieren kann. wie zum Beispiel hier, da war so ein Museum, wie man das besser einbinden kann, im öffentlichen Raum. Das ist ein olympisches Schwimmbecken aus den 30er Jahren, Art Deco. Wie kann man das öffnen und einen Platz machen? Wie kann man Wohnbau machen? Da gab es sogar einen Masterplanvorschlag. Wie kann Öko-Urbanismus mit Grünverbindungen entstehen? Und dann konkrete Housing, also Lösungen für mit Architekturprojekten. Ja. Also das war mal Lateinamerika. Also Sie sehen, das ist irgendwie sehr interaktiv und klarerweise, wenn wir da hinkommen, nach Panama oder nach Valdivia in Chile, haben wir natürlich überhaupt keine Ahnung, was wir da eigentlich tun sollen. Das heißt, eigentlich könnten wir nichts anderes machen, als nur zu moderieren und einen Partizipations-Workshop machen, um diese Ideen zu generieren. Das zweite Projekt ist jetzt in Wien. Da überlegen wir, wie man untergenutzte Grundstücke, wie zum Beispiel ÖBB oder irgendwelche anderen, wie könnte man die verwenden für temporäre Flüchtlingsprojekte. Und zwar Flüchtlingsprojekte im Sinne nicht großer Gebäude, die da irgendwie dann 500 Flüchtlinge drinnen haben, sondern wie kann man ein Flüchtlingsheim im urbanen, mit dem urbanen verweben, ohne dass es wirklich auffällt, und wie kann man das sozusagen robuster machen und dass die Leute halt nicht so sehr dann irgendwie sich überrannt fühlen. Und da haben wir die Idee, dass man halt mit Studentenheimen und Flüchtlingsheimen das mischt. In dem Fall sind es 500 Plätze. Das wären 250 Flüchtlinge plus 250 Studenten. Im öffentlichen Raum eingebunden. Wie funktioniert das? Natürlich ist es eine Top-Down-Entscheidung, also das wird einfach beschlossen und sagt man, ja, das wollen wir. Aber was so das Spannende daran ist, wie kann man den öffentlichen Raum einbinden, beziehungsweise wie kann man den Raum öffentlich machen? Und da gibt es so Beispiele in Wien wie das Magdas Hotel, dass sozusagen Flüchtlinge und Studenten gemeinsam eine Bar betreiben oder einen Interaktionsraum oder und dass man die Gemeinschaftsräume dieses Flüchtlingsquartiers, sage ich mal, also das ist kein Gebäude, sondern das ist in einem Stadtteil drinnen. Wie kann man das als interaktiver öffentlicher Raum gestalten, um das sozusagen auch der Öffentlichkeit zugänglich zu machen? Und das dritte Beispiel, wo wir jetzt gerade einen Masterplan entwickeln für das obere Hausfeld in Wien, das ist ein Stadtteil neben Aspern für 25 Hektar groß für 8000 Einwohner. Und da ist schon irgendwie das Bauchweh, jetzt habe ich 8000 Einwohner, und wie soll ich das planen überhaupt? Ich meine, kann man das planen? Beziehungsweise, wie kann man das planen, damit man niemanden vergisst? Ja? Weil wir kennen die Leute alle nicht.
Naja, ja? Also Le Corbusier hat für 3 Millionen geplant.
Ja, genau.
Das war eine seiner kleinsten Einheiten.
Ja, also. Genau. Jetzt haben wir da versucht, auch ein bisschen was Neues reinzubringen. Das war ein Wettbewerb und das war so unser Beitrag zum Wettbewerb. Also wir haben gar keinen Plan vorgeschlagen, sondern wir haben vorgeschlagen einen Prozess. Und das nannten wir halt, also urbane Strategie, klar, aber Sensitive Lab heißt, welche Stellschrauben habe ich überhaupt, welche Indikatoren habe ich, um Urbanität zu definieren in diesem Zusammenhang. Darf man nicht vergessen, das ist irgendwo am Stadtrand, das ist so die Solar City wahrscheinlich. Und wir haben uns dann eigentlich sehr viele Gedanken gemacht über Strategien der Aneignung und Implementierung. Also welche Rolle spielt eigentlich die Bevölkerung in so einem großen Entwicklungsgebiet? Und das war also unser Bild, wie wir uns da beworben haben. Die Jury hat es schrecklich gefunden. Also ich finde es eigentlich immer noch super. Weil das war halt so ein bisschen unser spielerischer Zugang. Also wir bauen da über die U-Bahn drüber, also die U2 fährt da drüber. Und es gibt da so Gewächshäuser, die verwenden wir und die werden sozusagen ungenutzt. Und am Anfang halt, bevor die Bevölkerung kommt, also bevor die Häuser gebaut werden, wird da schon Urban Gardening gemacht. Und dann gibt es halt Aneignungsflächen. Und das ist halt, ich glaube, das Wesentliche. Alle Flächen, die sozusagen halb öffentlich sind, werden nicht geplant. Und zwar wird alles offen gelassen. Es sind reine Platzhalter und wird dann entwickelt, wenn 50% der Bevölkerung feststeht. Das heißt, es wird überhaupt nur, es wird der Raster geplant, es gibt einen großen Park, und ich glaube 50% der Fläche in dem ganzen Gebiet ist nicht geplant. Und das ist sozusagen die Aneignung, wo man dann mit Soziologen, mit Landschaftsplanern, wieder in einem partizipativen Prozess, dann erst diese Aneignungsräume schafft. Also das Sensitive Lab, das habe ich vorher erwähnt, das sind diese Indikatoren. Also welche Indikatoren gibt es, die sozusagen Urbanität ausmachen? Das waren da ziemlich viele. In Wirklichkeit macht man es dann eh nicht so, aber das ist, so stellt man sich halt vor. So, dann schiebt man so herum und so, und dann ist halt mehr Dynamik und weniger Dynamik, und da gibt es halt ein bisschen wirtschaftliches Wachstum und Geschäfte, und wo ist weniger Geschäft, irgendwie spürt man es dann eh, wo das ist, ja. Aber man probiert halt, ja. Also man könnte überlegen, ob man das vielleicht einmal wirklich als wissenschaftliches Thema mal wirklich überlegt, also mit Applications oder so. Und das war halt, glaube ich, auch wichtig, das Aneignen. Weil jetzt wir als Bürger, wir sind eigentlich irgendwie so, wir sind so gewöhnt, also vor allem wahrscheinlich in Linz und in Wien auch, die Stadt, die macht das schon, ja, die baut uns alles hin, die Straßen, die, was gibt's noch, Kindergärten, alles wird gebaut. Die Eisenbahnbrücke wird abgerissen, und
bitte heute nicht die Eisenbahn,
ja,
irgendwie zu vermeiden ist.
Also was macht die Stadt? Also die Stadt baut Wohnungen, es gibt die Gebietsbetreuung, es gibt ziemlich viele, ja, viele Aktionen, die Stadt baut oder macht. Aber was kann eigentlich die Community machen? Was kann die Nachbarschaft machen? Und da geht es irgendwie um so Themen wie Kultur und Identität. Also wie kann man mal beginnen überhaupt den Raum sozusagen so anzueignen, im Sinne von, okay, ich stelle mal irgendwas hin und fange mit Kulturnutzungen an. Dann Community im Sinne von Förderung von Startups, also die Stadt kann Geld zur Verfügung stellen, damit in Erdgeschosszonen gezielt Leute sich ansiedeln und dort ihr Business machen. Und das können auch junge Entrepreneurs sein, also irgendwelche jungen Leute, oder jung, wir müssen gar nicht jung sein, also ich bin so wie ich zum Beispiel.
Ich würde auch noch.
Ja. Also ich mache da mein Büro zum Beispiel. Und zahle nur 4 Euro Miete. Ja, weil das, dann würde ich es wirklich machen.
Dann mache ich 2 Büros.
Ja. Und das ist eben, also das ist so die Idee halt, dass man eben das gefördert macht. Und das Soziales, Altenbetreuung, also organisiert, ob aus der Community, ja, das geht. Kollektiv, ja, also es gibt irgendwelche Leute, die es organisieren, es gibt Aneignung über Urban Gardening. Also das heißt, es gibt irgendwie es gibt einen öffentlichen Prozess der Entwicklung, und es gibt auch irgendwie einen Community-Prozess, und den kann man steuern. Und den kann sozusagen die Stadt irgendwie initiieren. Wieso ist das schwarz eigentlich? Das ist jetzt der Plan, aber es wird eigentlich so grün und so sein. Aber man sieht innen die Flächen, also so Höfe, und nach innen sind diese Aneignungsflächen, die halt nicht geplant sind. Und wenn 50% feststeht, der Nutzer, dann gibt's dort, wird dort eine Planung initiiert. Das ist unsere Ansicht. Ziemlich dicht. Okay, also jetzt zum Abschluss. Improvisation. Also jetzt haben wir vorher gehabt die ganzen Lateinamerika-Geschichten, die informellen Siedlungen. Wie kann jetzt diese Improvisation positiv genutzt werden? Das wäre jetzt vielleicht ein paar Initialfragen vielleicht zum Austausch. Also wie können wir diesen positiven Schwung von Aneignung oder Initiative aus der Bevölkerung in Stadtentwicklung jetzt mitgenommen werden? Wie kann Bottom-up im Top-down ermöglicht werden? Also die Stadt muss auch irgendwie bereit sein, die Bevölkerung einzubinden. Das ist nicht so üblich. Also ich glaube in Linz, ich weiß nicht, ob das so üblich ist. In Wien eigentlich nicht. In Wien heißt es Partizipation, aber es ist Informieren. Es ist nichts anderes als Informieren. Die Leute werden informiert, was passiert, aber sie können überhaupt nicht austauschen.
Darf ich kurz was sagen?
Ja.
Also ich komme ja aus Kölle. Also Köln auf Hochösterreichisch. Und ich finde das immer lustig, ich habe viel mit dem Stadtplanungsamt in Köln zusammengearbeitet. Und dann kommt man nach Wien und in Wien klagt die Bevölkerung, die Planer, die Architekten, die Studenten, alle sagen, wie schlimm die Situation in Wien ist. Und ich kann jedem in Wien oder in Österreich empfehlen, einmal das Stadtplanungsamt in Köln aufzusuchen, weil die sind noch nicht mal selber informiert, geschweige denn, dass dann Informationen fließen. Und ob irgendeine Generation vor dem Untergang des Kosmos noch erlebt, dass da wirklich Partizipation oder Beteiligung von Bürgern stattfindet, da bin ich sehr gespannt. Ich werde es nicht mehr erleben, Sie alle auch nicht. Aber bitte nicht immer so auf Wien schimpfen, weil Wien macht das eigentlich manchmal auch ganz gut.
Ja,
es macht sehr gut. Ich meine, gut, Köln ist... Das ist doch totaler Quatsch. Köln ist ja ganz schlimm. Vielleicht nachher? Ja, wir können ja gleich drüber reden.
Ja, also die zwei Sätze sage ich noch, dann sind wir durch. Okay, und was kann die Bevölkerung machen oder die Gesellschaft? Und was macht der Staat? Also ich habe da eigentlich, mir graut davor, dass der Staat immer weniger macht und die Bevölkerung dann irgendwelche Sachen machen muss, die irgendwie nicht in ihre Aufgabenbereiche fällt. Aber wie gesagt, Freiraum ist halt der Raum, also der Improvisation ist halt, könnte ein Tool in der Stadtplanung sein, wenn man diese Freiräume und Gestaltungsspielräume offen lässt. Und das war mein Input. Danke.
Dankeschön. Jetzt weiß ich nicht, sollen wir erst über Köln reden? Ja, ich sollte Sie noch darauf hinweisen, dass wenn jemand Fragen oder Beiträge leisten möchte, dass Sie bitte aufs Mikrofon warten, weil wir die gesamte Veranstaltung aufnehmen. Das heißt, wir möchten natürlich auch Ihre Beiträge dokumentieren. Das war jetzt eine Punktlandung halbe Stunde. Als ich die Folien vorher gesehen habe, hätte ich damit nicht gerechnet. Vielen Dank dafür. Ja, gibt es von Ihrer Seite aus Fragen? Bitte.
Ja, zum Thema Stadtplanung. Ich war vor einiger Zeit in Wien und habe mir gedacht, ich fahre einmal von dem neuen, schönen, geplanten Hauptbahnhof weg. Das ist eine echte Katastrophe. Erstens, die Anfahrt zum Hauptbahnhof, die schnellste wäre mit der U-Bahn. Die fährt beim Hauptbahnhof praktisch vorbei. Man muss etwa 250 Meter weit gehen. Die Straßenbahnhaltestellen sind noch viel elender. Der Hauptbahnhof selber ist architektonisch sicher sehr schön, wenn man von oben Fotos sieht, diese Dächer. Wenn man auf den Bahnsteigen steht, hat man praktisch nur schreckliche Betonsäulen. Aber das Schlimmste ist, es gibt keine Halle. Man steht, so wie ich es erlebt habe, bei Wind und Regen praktisch im Freien. Also die berühmten Architekten und die Stadtplaner haben da völlig versagt. Man ging auch vom Wahn aus, man braucht einen Hauptbahnhof. Aber wenn man nach London schaut oder nach Paris, da gibt es keinen Hauptbahnhof. Und in Wien, der um viele Millionen wunderschön renovierte Westbahnhof, steht leer. ist praktisch nur bis St. Pölten. Wenn man von Linz nach Wien fahren will am Westbahnhof, mit der Westbahn geht's. Mit der Bundesbahn muss man in St. Pölten umsteigen und hat dann nach Wien West hinein keinen Schnellzug. Nur Regionalexpress, der keine erste Klasse hat und 50 Mal stehen bleibt. Also zum Thema Stadtplanung in Wien.
Da weiß ich jetzt gar nicht, was ich sagen soll. Ich sage jetzt einfach mal, das finde ich schon ein sehr spezielles Problem. Und ich hatte ein bisschen gehofft, dass wir vielleicht von den ganzen Bahnhöfen und Eisenbahnbrücken und so ein bisschen wegkommen. Sondern mir ging es ja bei dieser Veranstaltung heute eher um einen ganz, ganz anderen Aspekt. Und da würde ich Sie schon ganz gerne auffordern, mal Perspektiven sich zu überlegen oder Aspekte sich zu überlegen, nämlich die Frage der Improvisation, gerade auch im jetzt stattfindenden, für uns Mitteleuropäer sich so dramatisch brisant darstellenden Situationen, wobei ich selber Bauchschmerzen dabei habe. Als ich diese Reihe geplant habe und als ich auf das Thema Improvisation und Flüchtlingsarchitektur gekommen bin, wollte ich sofort einen Konnex zwischen beiden herstellen. Und im Laufe der letzten Monate ist dieses Thema, es explodiert immer weiter. Und explodieren meine ich jetzt nicht als Wortspiel auf die deutschen Verhältnisse bezogen, da explodiert ja wirklich einiges. Es explodiert immer weiter und es gibt immer mehr Leute, die sich so auch ein bisschen parasitär auf dieses Thema setzen. Und ich möchte nochmal betonen, dass das nicht meine Intention war oder meine Intention ist. Aber trotzdem würde ich ganz gerne die Diskussion vielleicht ein bisschen in diese Richtung lenken, weil Sie sind mehr oder weniger direkt, mehr oder weniger durch Tagespresse, Medien oder auch durch andere Umstände direkt betroffen. Und ich wollte ganz gerne mit dem Beitrag von Roland Krebs und dem heutigen Abend auch einen ganz kleinen Beitrag zu der Frage leisten, wenn immer von Integration gesprochen wird, wenn immer auch über Räume gesprochen wird. In Deutschland gibt es mittlerweile 12% der Wahlberechtigten, die fühlen sich in ihrem Gesamtkulturraum bedroht. Das muss man sich auch auf der Zunge mal zergehen lassen. Dann einfach die Frage auch an Sie mal gestellt, wenn Sie derartige Möglichkeiten sehen, mit Raum, mit Stadt, mit Architektur, mit Planung umzugehen. Welche Zusammenhänge sehen Sie, wenn man sich das anschaut? Was für Potenziale stecken da drin, dass ich eben nicht den großen Plan mache oder auf den großen Plan warte, sondern wenn jetzt akut reagiert werden muss? Das ist jetzt mal sehr vereinfacht die Frage. Und diese Übertragung wäre mir halt eine ganz, ganz wichtige. Sonst muss ich wieder den Experten fragen. Nein, das ist jetzt keine Hausaufgabe, um Gottes Willen. Sie müssen jetzt nicht die
Flüchtlinge fragen. Am Hauptbahnhof waren viele Flüchtlinge. Das ist positiv, oder?
Ja, bitte. Ach so, warten Sie noch auf das Mikro. Entschuldigung, ich vergesse das immer.
Breitl, pensionierter Zivilgeometer mit Wohnsitz in Leonding. Was der Herr Dr. Wagner, ein Chemiker, gesagt hat über Haltestellenabstände, das gilt auch für Leonding. Und dazu kommt noch eine sehr geringe Rücksichtnahme bei den Knotenpunkten auf Umsteigmöglichkeiten. Und es gibt in Leonding eine neue Achse. Die beginnt schon in Linz mit der Kremstal-Bundesstraße, die also von der Westbrücke ungefähr nach Südwesten verläuft, unter der Pürnbahn hindurchführt, über das Harter Plateau führt, welches ursprünglich nach den ersten Bebauungsplänen ein durchmischtes Gebiet werden hätte sollen, also Gewerbe und Wohn. Möglichkeiten durchmischt. Dann geht's weiter. Es gibt in der wahrscheinlich schon österreichweit berühmten Plus City eine Haltestelle, die an Dubai erinnert. Und dann geht's derzeit noch bis zum Zentrum von Traun zu einem Schloss, wo es auch einen schwierigen Planungsprozess gibt, ob da noch weitere Wohnmöglichkeiten in diesem Schlosspark geschaffen werden sollen. Aber man muss sich schon fragen, warum hat die Stadt Linz vertreten zum Beispiel durch die Linzlinien, diese Achse so forciert, es fließt Kaufkraft aus Linz ab.
Da werde ich Ihnen leider keine Antwort drauf geben können, weil das nicht der thematische Rahmen hier ist jetzt für diese Fragen. Also ich wirke Sie da ungern ab, aber diese Verkehrsthematik, die steht
ja,
einfach.
Aber schon ein bisschen, weil ich glaube, ich kann
was dazu sagen. Oder vielleicht rettet.
Ja, ich kann was dazu sagen.
Ja,
wir machen gerade ein Projekt. Okay. Wir machen ein Projekt gerade mit der Metropole Wien. Und ich glaube, es ist genau das gleiche Thema. Also wie geht die Stadt Linz mit ihren Nachbargemeinden um? Und wie geht die Stadt Wien mit ihren Nachbargemeinden um? Weil eigentlich Wien ist ja viel größer als die Stadtgrenze. Und gerade dort im Süden, wo da irgendwie alles, also da ist ein einziger Siedlungsraum bis Wiener Neustadt. Das ist ziemlich groß. Jetzt kann man natürlich sagen, Kaufkraft wird abgezogen, Wahnsinn, ja, okay. Soll jetzt die Infrastruktur direkt vor der Haustür, also direkt an der Stadtgrenze aufhören? Finde ich eigentlich auch ein bisschen blöd, weil was kann die Bevölkerung dafür? Ja, aber ich glaube, ehrlich gesagt, auch Linz und die Stadt Wien, die müssen mal lernen, oder müssen lernen, sich als Metropole zu, oder als Metropolen, als Großstädte, also Linz als kleine Großstadt zu sehen, weil ich glaube, das Zusammenarbeiten wichtiger ist als das Gegeneinander. Und wahrscheinlich durch regionale Kooperationen, das wahrscheinlich viel besser lösbar ist. Weil, um was geht's eigentlich? Es geht darum, dass alle wollen irgendwie das Einfamilienhaus irgendwo draußen haben, aber keiner will irgendwie in einer Wohnung leben, aber eigentlich können wir uns das gar nicht leisten. Also wir können es schon leisten, aber wir werden es bald nicht mehr leisten können, weil wir werden alle alt, wir sitzen dann irgendwie in den alten, also in den Einfamilienhäusern, die 100 Jahre halten, und wir können uns dann nicht mehr bewegen, wir können nicht mehr mit dem Auto einkaufen fahren, also unsere ganze, also der ganze Standard, den wir uns da aufgebaut haben, ist irgendwie überhaupt nicht benutzbar mehr für uns. Und ich glaube, dass man muss in polyzentrisch denken. Man muss so denken, dass Verkehrswege, also öffentlicher Verkehr, sind sozusagen unsere Entwicklungsachsen. Und das kann nur so sein. Und an den Haltestellen muss es eine Art Zentrumsbildung geben. Weil das sind wichtige Orte. Und alles andere soll verboten werden. Also Einfamilienhäuser und sowas sollte einfach wirklich verboten werden.
Na, immerhin. Moment, da war jetzt.
Ja, das sage ich jedem, der es will.
Bitte. Sie haben mit der Frage geschlossen, wie kann ein Bottom-up-Prozess im Top-Down-Verfahren realisiert werden. Das finde ich sehr spannend. Und die Antwort als ja, Improvisation als Tool zu verwenden, die gefällt mir sehr gut. Und da würde mich interessieren, der partizipative Teil. Und zwar Ihre Erfahrungen damit, welche Leute Sie da in der Regel so erwischen. Und insbesondere, wie erwischen Sie Leute, die normalerweise nicht partizipieren? Mhm. Also ich finde es besonders spannend, dass eben, also hinsichtlich dessen, dass partizipative Prozesse eher Leute beteiligen lässt, die ohnehin eine gewisse Selbstwirkung haben oder ein Gefühl für Selbstwirkung haben, und Leute, die man eigentlich politisch wieder ein bisschen aktivieren möchte, man nicht erwischt. Mhm. Also vielleicht haben Sie da auch eine Anregung. Oder Ideen
dazu. Ja, weil die Leute, die leise sind, einfach leise sind, und die nicht, die zu denen komme ich nicht, ja. Oder nicht so leicht. Aber was wir immer machen ist, wir machen eine ganz intensive Interviewphase, wo wir mal alle Themen definieren, die wir brauchen für unser Projekt. Also wir nennen das Ganze Emerging Topics, also das sind einfach die wichtigen Themen. Und vor jedem Thema gibt es immer irgendeinen Akteur. Den gibt es da irgendwo. Ja. Und wenn von jedem Akteurenkreis gibt es dann immer irgendeinen, der was sagen will. Weil das ist einfach so. Ja, es gibt Worte, die sind laut und welche sind leise. Und leider schaffe ich es dann, also wir kommen dann eher zu den Lauten. Ja, aber wir können nachfragen. Und wenn wir das Gefühl haben, dass wir gewisse Leute nicht bekommen, dann werden wir sie einfach intensiver einbinden und machen so Fokusgruppen, wo wir dann speziell noch so Workshops machen. Und wie wir das dann auch irgendwie das auch umgehen können, ist auch viel mit Kindern zu arbeiten. Also wir machen dann sehr viele, wir gehen in Schulen und machen dann Workshops mit den Kindern und dann kommt dann irgendwie sehr viel raus, was so im Unbewussten ist, Unterbewussten ist. Und das ist meistens sehr positiv. Ich bin jetzt leider kein Soziologe, ja, also wir haben aber irgendwie, also bei jedem Projekt Leute dabei, die das können. Wir wissen ungefähr, also wir haben es jetzt 17 Mal ausprobiert, wir wissen ungefähr, wie man zu Ergebnissen kommen, die man es vertreten kann. Wichtig ist halt, ja, einfach nachzufragen und einfach, ja, also wenn man öffentlich einlädt, muss man halt dann speziell noch nachladen.
Zu welchem Zeitpunkt kommt Wirtschaftlichkeit ins Spiel? Kommt sie überhaupt ins Spiel? Und in welcher Form in solche Prozesse?
Ja, also am Anfang redet man eigentlich mehr von einer Utopie. Ja, also man will sie gar nicht beschränken, dass sie mit irgendwelchen finanziellen Fragen. Aber nachdem wir nicht, also für NGOs arbeiten, also wir arbeiten nicht für Vereine oder irgendwen, ja, sondern wir arbeiten immer für Gemeinden, ist das eigentlich, also hat das jeder im Hinterkopf. Also nicht die Bevölkerung, aber die Stadt. Mhm. Und die wissen ganz genau, hey, da müssen wir das geht nicht und so. Und das muss man dann irgendwie rechtzeitig kommunizieren. Aber vom Anfang an würde ich es mal nicht machen. Man wird dann aber immer realistischer. Meistens ist es so, dass es, also in Lateinamerika geht es um leistbares Wohnen, weil normales Wohnen kann sich sowieso niemand leisten, außer irgendwelche Weißen, eigentlich, kann man sagen. Da muss man dann ganz speziell mit Förderungen also so unterstützen.
Aber in welcher Form kommt das dann ins Spiel? Gibt es da Parameter zu sagen, okay, wir brauchen zumindest 8-stöckige Bebauung, zumindest so und so viel Prozent werden bebaut, bleiben keine öffentlichen Grünflächen, ja. Weil das sind ja die großen Hebel zwischen Kosteneinsatz und Erlösen.
Die ja, das ist immer die Frage.
Gibt es das schon relativ frühzeitig, ja, um da die Kreativität in den richtigen Rahmen bewegen zu lassen, oder lässt man zuerst die Kreativität frei und dann beschränkt man es?
Über ein konkretes Beispiel, und zwar, jetzt könnte man sagen, hey, was macht ihr da jetzt? Ich batze da Hochhäuser hin, seid ihr irre? Also das Foto, also das Rendering da von unserem Plan. Jetzt muss man aber verstehen, Panama, das ist eine Stadt, die ist, also das schaut ungefähr so aus, hat man das gesehen am Anfang? Also da, wo die Hochhäuser waren, können Sie sich erinnern? Da hat man so echt viele Hochhäuser. Wo ist das? Ganz zurück. Aber es zahlt sich aus. Zahlt sich aus. Wo ist es? Da. Na.
ganz so viele Bilder.
So. So schaut's aus. Okay, jetzt haben wir da, also der Ort, wo wir planen, ist sozusagen der, wo die niedrigen Häuser stehen. Wenn ich jetzt nichts mache, wenn wir gar nichts machen, dann schaut's genauso aus wie hinten. Ja, weil das ist eigentlich ein Layout von einem Plan, das zieht sich einfach nach hinten und das frisst sich nach vorn. Das heißt, der Immobiliensektor hat so viel Macht, die machen wirklich alles kaputt. Und denen ist es wirklich egal, ob das jetzt ein Art Deco-Gebäude aus 1943 ist, was irgendwie schützenswert ist. Ja, das ist denen total wurscht. Das heißt, wir müssen mit denen aber zusammenarbeiten. Weil wenn ich gegen die bin, ja, dann brauche ich meinen Plan überhaupt nicht vorstellen. Das bringt überhaupt nichts. Jetzt haben wir gesagt, okay, die erste Reihe, da machen wir Hochhäuser, da können die Kohle machen. Haben aber gesagt, theoretisch dürfte man nicht mehr als 25 Meter hochbauen. Und alles, was höher als 25 Meter ist, bis maximal 85 Meter, da müssen die Steuern zahlen. Das heißt, das ist eine Mehrwertabgabe und das funktioniert lustigerweise in Lateinamerika besser als in Österreich. Das gibt es nämlich nicht, diese Mehrwertabgaben. Das heißt, wenn die einen Widmungsgewinn haben, dass wenn die jetzt mehr bauen dürfen, dann müssen die wirklich ordentlich cashen. Ja? Und so mit diesem Geld wird dann die Infrastruktur, der öffentliche Raum und das soziale Wohnen querfinanziert. Das heißt, das ist immer geben, nehmen. Ja? Das ist wie, ja, ich ermögliche was ich vielleicht gar nicht so richtig finde, Hochhäuser. Andererseits finanziere den Rest damit. Also sind wir ein Ausgleich.
Ja, vielleicht, ich möchte noch ganz kurz was ergänzen zu der Frage Ökonomie und Improvisation in der gerade aktuellen Situation. Es gibt eine ganze Reihe von Überlegungen, gerade was Ökonomie mit Integration zu tun hat. Und die Leute, die jetzt zum Beispiel gerade kommen, werden ja von vielen, gerade auch aus dem Mittelstand, als ökonomische Bedrohung, auf welchen Ebenen auch immer, wahrgenommen. Und da gibt es dann eben auch sehr improvisatorische Ideen. Also zum Beispiel, dass man Leerstände nutzt in Deutschland. Ich kann jetzt nur, weil das am besten dokumentiert ist, über die deutsche Situation sprechen. Und dann wird natürlich direkt gesagt, ja Moment, wo sind die meisten Leerstände in Altbauten zum Beispiel? Das sind natürlich genau die Regionen oder die Städte, die am strukturschwächsten sind. Da sind die Leute nicht umsonst rausgegangen. Extreme Leerstände im Ruhrgebiet zum Beispiel und extreme Leerstände in manchen Kommunen im Osten. Und da will man dann wirtschaftlich auf sehr improvisatorische Weise, das soll gar nicht geplant werden, und das ist dann schon fast wieder eine sehr obskure Sicht auf die Verhältnisse, da sollen dann Migranten, Flüchtlinge und so weiter angesiedelt werden, was ja erstmal sehr, sehr nett klingt. Und dann stellen natürlich zu Recht Soziologen und Ökonomen die Fragen, ja gut, die werden in sozial oder in ökonomisch strukturschwachen Kommunen angesiedelt, wovon leben die Leute denn dann? Und dann kommt was ganz, ganz Lustiges. Dann wird gesagt, naja, die sind von zu Hause aus, in Syrien zum Beispiel, gewohnt, dass unten im Haus immer irgendein kleiner Laden ist. Oder ein Handwerker oder irgendwas. Und das stellen wir denen zur Verfügung. Die Erdgeschosszone ist dann immer kleine Handwerker, kleine Ladenzone. Und auch wieder gedacht, in unendlich vielen Jahren trägt sich das dann wahrscheinlich irgendwann mal selber. Da steckt natürlich auch ein gewisser Zynismus drin, aber da sieht man eben auch wieder, das ist natürlich Nichtplanbarkeit von ökonomisierten Stadträumen, aber was manche Leute auch hinsichtlich der aktuellen Krisensituation sich überlegen, ist auch Nichtplanung von eben nicht ökonomisierten Stadträumen, was natürlich dann auch wieder zu relativ problematischen Situationen führt, aber ich möchte keinen Vortrag halten, aber das vielleicht noch zur Ergänzung, weil natürlich diese Frage, wie kriege ich das alles ökonomisch und sozial aufgefangen, natürlich auch eine große Rolle spielt. Und da wird mit Dingen hantiert, die, denke ich, kaum realistisch sind. Also oft nicht realistisch sind. Ich bin da mal vorsichtig. Aber es gab hin jetzt noch erste Wortmeldung. Ich vergesse
niemanden. Zur Einleitung ein humoristischer Beitrag. Planung gibt es in Österreich nicht.
Aha.
Österreich ist Weltmeister im Durchwursteln.
Dann sind Sie also ja für die jetzige Situation ideal eingestellt hier als
Wir Österreicher haben die Improvisation zur Weltmeisterschaft entwickelt. Das zeigt sich in Linz zum Beispiel, dass man eine Brücke wegreißen, bevor man eine neue baut. Normal baut man eine neue und dann reißt man die alte weg. Wir machen das genau umgekehrt.
Das und lässt noch Raum
aber, für Fantasie. Aber meine Frage jetzt, meine Frage geht in eine ganz essentielle Richtung.
Ja, bitte.
Wollen wir den Zug der Lemminge zu den Megacities, zu den Massenzentren, oder gibt es nicht eine intelligente Form, Network of Villages, mit hohem Lebensglück und hoher Lebensqualität? Und jetzt bin ich bei Ihnen. Ich verwehre mich strikt gegen das Verbieten des Eigenheims. Ich wohne in einer Doppelhaushälfte. Und ich möchte gerne dort weiter wohnen bleiben und nicht unter der Brücke schlafen.
Sie haben Bestandsschutz.
Ich hab meinen Schutz. Nein, ich möchte folgende Frage stellen. Ja. In den Ballungszentren haben wir die höchsten Arbeitslosenraten, die höchsten Kriminalitätsraten, die höchsten Raten an psychischen Erkrankungen. da stimmt doch etwas nicht mit dieser glücklichen Welt in den Megacities. Und das muss eine intelligente Planung endlich einmal angehen und attackieren. Wir müssen den Menschen wieder ein Stück natürlichen Lebens zurückgeben. Meine Frage ist ganz einfach. Wollen wir die Käfighaltung der Menschen in Hongkong auf 10 Quadratmeter Wohnfläche für jeden Einzelnen? Oder wollen wir, oder schaffen wir, dass in Europa eine lebenswerte Wohnqualität, die vielleicht mehr in die Breite geht, da braucht man effektive Transportsysteme, neue Wirtschaftssysteme. Die Wirtschaft ist nicht mehr zentralisiert. Hm. Die Unternehmen können überall sein. Sie sind vernetzt. Ich kann heute Wirtschaft überall machen. Das heißt, meine Kernfrage ist, gibt es eine Planung, wo wir so, wie es die Tiere im Urwald machen, ja, die verteilen sich. Ich habe noch keine Megacity gesehen, außer vielleicht Ameisenhaufen. Ja. Ich habe noch keine Megacity gesehen, wo sich unbedingt alle Hirsche und Elefanten zusammenrotten, die verteilen sich natürlich über den Lebensraum. Mhm. Und diese Planung möchte ich von Ihnen haben.
Ich darf Sie beruhigen, weil das Lustige ist nämlich, Sie leben im Planungsparadies.
Ja.
Weil Oberösterreich ist nämlich so. In Oberösterreich ist genau die Politik. In Oberösterreich ist es genauso, wie Sie es beschreiben. Es ist genauso, Sie sind am richtigen Ort. Also Oberösterreich, also aus meiner Sicht, hat Oberösterreich eine ziemlich schlechte Raumordnung. Ich glaube, das sind einfach globale Phänomene, das klingt so blöd irgendwie. Aber Verstädterung ist leider, oder Gott sei Dank, das ist einfach eine Tatsache. Also, aber wenn wir jetzt sagen, in Oberösterreich gehen wir in die Breite und einfach mit den Häusern ohne Ende. Obwohl es in Oberösterreich noch nicht angekommen ist, ist es weltweit ein genau das Gegenteil. Es geht um die Effizienz und zwar es geht auch darum, ehrlich gesagt, es geht auch darum, spannende Räume zu schaffen, Urbanität zu schaffen und nicht das Gegenteil von Urbanität.
Und Sie haben, wenn ich das noch ergänzen darf, Sie machen etwas, was sehr, sehr problematisch ist insofern, als Sie zurückgreifen auf quasi die Planungsmethodik der Moderne. Sie fordern einen Plan ein, der dann etwas garantieren soll oder zwei Dinge garantieren soll, nämlich eine funktionierende Gesellschaft. Sie haben Missstände skizziert, eine funktionierende Gesellschaft, kombiniert mit Ihrem ganz privaten Glücklichsein, Zufriedensein oder wie auch immer. Und die Moderne hat leider Gottes gezeigt, dass genau diese Dinge, die funktionierende Gesellschaft, wie auch das darin eingebettete Zufrieden und Glücklichsein des Einzelnen oder der Familie oder was auch immer, welche Einheit Sie da wählen, dass genau das auf einem Planungsprozess nicht oder durch einen Planungsprozess nicht herstellbar ist. Das ist die große Vision der Moderne. Und verabschiedet hat man sich von dieser großen Moderne mit Beginn der 60er Jahre. Ich werde jetzt hier nicht stadtbauhistorisch einen Vortrag halten. Und zwar genau, weil man gesehen hat, dass all diese Dinge, all diese Parameter und Forderungen nicht planbar sind. Und das ist auch genau das Dilemma der jetzigen Situation. Da haben Sie zwei große Haltungen, die sich da gegenüberstehen. Nämlich die eine sagt, wir lösen alle Probleme wieder mit dem Plan. Und sobald ich plane, ist zum Beispiel die Größe der Einheiten, wenn ich gut plane, total egal. 500 Leute irgendwo, 1000, 2000, 5000, egal, ich plane ja gut. Die andere Seite, und das ist für mich die viel charmantere, und dann sind Sie wieder bei den großen Metropolen, Megacities oder auch kleineren städtischen Einheiten. Die andere Variante ist schlicht und ergreifend die sagt, nein, Moment, wenn wir Integration, ich bleibe jetzt mal bei dem Begriff, ernst nehmen, und ich meine ja nicht nur Integration von Flüchtlingen, ich meine auch Integration von uns allen in einer Gesellschaft, dann muss ich Einheiten ins Auge nehmen, die zum Beispiel solche Prozesse ermöglichen. Partizipative Prozesse, die Artikulation von Wünschen, die Artikulation von, was stellt mich zufrieden. Und wenn Sie ganz, ganz viel Glück haben, das ist fast ein Sechser im Lotto, dann treffen Sie auf eine Planertruppe, auf Expertenwissen, das in der Lage ist, diese Dinge so umzusetzen, dass Sie das in 20 Jahren noch wiedererkennen. Selbst bei geänderten Bedürfnissen des Einzelnen. Das war jetzt sehr, sehr theoretisch, aber was ich damit sagen möchte, ist einfach, ich glaube, die Zeit des großen Plans, auch gerade in der jetzigen Situation, die ist letztendlich, zumindest in unseren Breitengraden, vorbei. In der sogenannten Dritten Welt oder in Schwellenländern hat es sie eigentlich in der Form bis auf die Kolonialzeit nie gegeben. Also da existiert halt das, was du hier vorgestellt und skizziert hast. Also ich möchte damit einfach nur mahnen, hoffen Sie nicht auf den großen Plan. Sie werden mit dem größten Plan der Welt nicht glücklich werden. Egal, ob der in die Fläche oder in die Höhe geht. Das werden Sie nicht hinbekommen. Gut, aber jetzt weitere Fragen bitte.
Ja, Sie haben gerade von Verstädterung gesprochen und wir wissen, dass also die Prognosen oder die Erwartungen, dass die Stadtbevölkerung ja sehr stark zunehmen wird, also dass die Landflucht auch also sehr stark ist. Und dann, wenn ich das nächste Bild, das Sie jetzt da haben, mir das anschaue mit diesen Elendsvierteln, mit diesen Slums und mit diesen Favelas. Mhm. Und ich hätte jetzt an Sie die Frage, wie kann dieses Problem gelöst werden, das ja in diesen Städten eines der größten in der nächsten Zukunft sein wird?
Also ein konkretes Beispiel Lateinamerika, also haben wir 80% der Bevölkerung in den Städten. In Europa sind es 50, 60, sowas. 50 wahrscheinlich. 80%. Sie können das nicht verhindern. Die ganze Entwicklungszusammenarbeit von Österreich, da gibt es also diese Entwicklungsprogramme, die haben immer ländliche Entwicklung gefördert. Das ist jetzt vorbei. Die machen das nicht mehr. Weil die probieren schon seit 20 Jahren, diesen Trend aufzuhalten, wollen die Regionen stärken, wollen kleine Betriebe in kleine Dörfer bringen, damit die Leute ja nicht abwandern. Aber es ist einfach, es ist immer das Gegenteil. Es ist einfach ein Trend, der ist nicht aufzuhalten. Die Leute gehen in die Stadt, weil sie einfach einen Nutzen, also einen Job oder irgendwas. Was sie vorfinden, ist leider das Gegenteil. Armut, Slum, ja, und genau das Gegenteil. Und sie können denen nicht helfen. Ja, also es gibt viele Lösungen. Also also natürlich reagiert man. Ja, also es gibt keine einzige Stadt, die so vorausschauend jetzt für die Ankommenden, also jetzt irgendwelche Siedlungen baut. Also es gibt schon welche. Zum Beispiel in Mexiko, das nennt man so Copy-Paste-Urbanism. Das sind einfach so riesige Einfamilienhausgebiete, wo einfach jedes Haus genau gleich ausschaut. Und das führt eigentlich mehr zu Problemen, als wenn sich die einfach irgendwie in diese Städte irgendwie einfügen, weil wo gehen sie hin? Sie gehen dorthin, wo der Arbeitsplatz ist. Das heißt, sie gehen dorthin, wenn da jetzt irgendwo da in diesem Hochhausviertel, da gibt es zufälligerweise daneben ein kleines Slum. Da gehen die Leute hin, die zum Beispiel als Kindermädchen bei einer Familie dann arbeiten. Und woher sind die nach Panama gehen? Also Panama ist ja eigentlich ziemlich reich, kann man sagen. Das ist ja ziemlich entwickelt. Das ist, würde ich nicht als dritte Welt bezeichnen.
Aber auch in Anführungsstrichen, bitte.
Also genau. Das ist nicht meine Begriffe. Die kommen dann aus Nicaragua oder aus Honduras, also wo halt, oder weiß nicht, ja, so, ja, wahrscheinlich, oder aus Kolumbien sogar schon. Und aber denen geht es dann eigentlich gar nicht so schlecht.
Vielleicht. Es gibt nicht wirklich. Also,
es gibt da Ausbildung, es gibt Schulen. Doch, eigentlich. Alles
schon. Also vielleicht, um das mal zu ergänzen. Es hat ja immer wieder mal einzelne Versuche gegeben, diese Strukturen aufzubrechen, die abzureißen, den Leuten Wohnungen anzubieten. Das war zum Teil mit extremen Problemen behaftet, weil zum Beispiel auch innerhalb dieser Strukturen eine ganz eigendynamische Ökonomie stattfindet zum Beispiel. Und ich weiß nicht, ob Sie da jetzt in Ihrem Sinne Lösungen finden, aber es gibt ein sehr, sehr spannendes Buch, das 2011 erschienen ist, nämlich von Doug Saunders, auf den auch dieser deutsche Biennale-Titel anspielt, das heißt Arrival City. Mhm. Und dieser Doug Saunders, der beschreibt in diesem Buch, es ist halt ein bisschen apologetisch, was jetzt Slums und für uns schreckliche Strukturen angeht, aber es ist trotzdem spannend, weil er das historisch herleitet aus also historisch findet er Parallelen zu den Arrival Cities der frühen Moderne des 19. Jahrhunderts, wo das Stadtwachstum in Wien, in London, in Paris explodiert ist in Zahlen. Wenn man heute sieht, dass Stadtplaner heute verzweifeln, wenn da mal 50.000 Leute vor der Tür stehen, da hätten die im 19. Jahrhundert, das hätten die abends beim Abendessen noch schnell abgehandelt, dann wäre das Ding, ne? Also, ich übertreibe jetzt mal bewusst, nehmen Sie mich bitte nicht wörtlich. Und er schreibt, dass genau diese Strukturen sogar notwendig sind, weil andere Strukturen in diesen Städten definitiv nicht zur Verfügung gestellt werden können. Aber sie entwickeln eine Eigendynamik. Es werden auch Richtung Bildung Strukturen entwickelt und so weiter. Mhm. Und für ihn sind diese Strukturen, was die soziale Entwicklung ganzer Gruppen, Einzelner von Familien angeht, sind das ganz, ganz wichtige Katalysatoren, um tatsächlich in dem Gebilde Stadt anzukommen. Mhm. Und er, ich verkürze das jetzt ganz dramatisch, er sagt dann ganz dezidiert, ja, wir mit unserem westlichen Blick auf Stadt, der jetzt gerade mal knapp 100 Jahre alt ist, na gut, sagen wir 150, wir sind da irgendwie ganz andere Maßstäbe gewohnt, wir erwarten direkt die Infrastruktur, wir erwarten die ganz nahe U-Bahn-Station, wir erwarten den ganz nahen Hauptbahnhof. Das ist eine Realität, die haben wir auch hier gerade erstmal seit 4, 5 Generationen. Mhm. Und diese Katalysatorenfunktion, die ist eine ganz, ganz entscheidende und eine ganz, ganz wichtige. Und er bietet halt in diesem Buch auch Zahlen an, wo man sehen kann, wie viele Leute dann, das mag für uns fürchterlich wenig klingen, aber wie viele Leute dann eben es doch schaffen, zum Beispiel durch Veränderung der Quartiere selber oder durch Abwanderung aus diesen Quartieren, dann zum Beispiel sowas zu erreichen, was wir so als Mittelstand definieren. Mhm. So. Also das ist nur so, das schreit nicht unbedingt nach Lösungen. Das kommt ein bisschen auf die Perspektive an. Und ich möchte das wirklich nicht sozialromantisch beschönigen. Also ich möchte da nicht leben müssen, nur dass wir uns nicht missverstehen. Aber die Funktion, die ist schon eine wichtige. Und sie ist auch eine, die nicht unbedingt wieder durch den großen Plan oder durch andere Dinge steuerbar ist.
Ich habe vielleicht eine bessere Antwort, noch ein bisschen eine positivere.
Jetzt Wettbewerb.
Nein, weil ich habe ertappt, dass ich so resignierend. In Wirklichkeit kommen die Leute in die Stadt. Und ein Beispiel, also sie kommen in die Stadt und finden natürlich keinen Wohnraum und gehen ins Slum, weil das ist ja dort, wo es was gibt. Da gibt's die Stadt Medellin. Kennen Sie das? Und was macht die Stadt Medellin? Das wächst so den Hügel hoch, ja. Und die machen eigentlich nichts anderes als andere Städte im Westen, sag ich mal. Die sehen, okay, da wohnen viele Leute, die brauchen 2 Stunden ins Zentrum, da arbeiten sie als Straßenhändler. Eigentlich irre, oder? Ja, also was können wir tun? Okay, was macht die Stadt Medellin? Sie baut eine Seilbahn. Ja, und dort, wo die Seilbahn ist, da haben sie 2, 3 Stationen und genau dort, wo diese Station ist, dort ist ein Gesundheitszentrum, da gibt es einen Fußballplatz, da gibt es das, da gibt es Infrastruktur. Und das ist genau diese Zentrenentwicklung, die ich vorher mit Leonding gemeint habe und mit Wien. Das ist genau, das ist Transport-Oriented Development. Das heißt, ich schaffe meine Räume, indem ich da Hochleistungsverkehrswege, öffentlichen Verkehr reinbaue. Und dann gibt's in Medellin, also was haben die dann davon, dass sie arm sind? Also in Medellin gibt's zum Beispiel dann diese Bibliotheken. Also die machen viel mit Kunst und Kultur und mit Wissen. Es gibt, weiß nicht wie viele Slums, aber sie haben 5 Bibliotheken strategisch in den Slums untergebracht, damit die Leute zum Beispiel Zugang zum Internet haben, damit sie ihre Behördengänge machen können, damit sie Job-Applications schreiben können, damit sie kommunizieren können, damit sie Bücher lesen können, aber das tun sie wahrscheinlich eher am wenigsten, oder ja, aber sie haben zumindest die Infrastruktur. Und genau das ist es. Also das heißt, da wird schon einiges gemacht und da gibt es Städte, die machen es besser, wie Medellin, Rio, Sao Paulo, die machen was. Und Argentinien wahrscheinlich auch. Und wahrscheinlich ist es in den kleineren Mittelstädten, die nicht so viel Finanzmittel haben, um diese Dinge zu bauen. Aber eigentlich wäre das sozusagen der Lösungsweg.
Hm. So, jetzt lange gewartet.
Ja, lange gewartet und irgendwie sind wir ganz woanders, als wo ich jetzt mit meinen Gedanken bin. Das heißt also da, wo du eigentlich hin wolltest mit Improvisation von Flüchtlingen im städtischen Raum beziehungsweise auf dem Land. Und dazu wollte ich sagen, dass sehr viel Leerstand, sag ich mal, auch in Wohnhäusern besteht. Wohnhäuser, wo Leute fest sitzen, also die Wohnung fest in der Hand haben. Und wenn diese, sag ich mal, durchleuchtet werden und ganz klar gesagt haben, okay, sie sind ausgezogen oder verstorben und so, die ist auf dem freien Wohnungsmarkt. Ja, hier sind wirklich Wohnungen stehen leer, nur dass irgendwann die Enkelkinder rein können oder, keine Ahnung. Oder es sind Leute da, die dreimal im Jahr kommen, nach dem Rechten sehen, aber irgendwo anders ein Haus haben. Also wenn sowas aufgebrochen würde, dann würden auch Platz für Integration sein und vor allen Dingen dann auch eine Mischung. Also ich würde es fürchterlich finden, so wie angedacht wurde, die Ebelsberger Kaserne für Flüchtlinge zu öffnen. Also für mich ist so, dass das für mich eine gute Mischung ist und keine Ghettoisierung, sondern wirklich das eine von anderem lernt, dieses Tandem-Prinzip. Und dann wird auch diese Eskalation, die im Moment geschürt wird, wird vermindert, weil jeder sozusagen von sich so ein Stück Preis gibt. Ja? Also ich kann ganz kurz von mir erzählen, ich bin vor einem Jahr umgezogen und als Deutsche hat man doch manchmal hier einen schlechten Stand und plötzlich ist so, dass ja, ich habe mich dann überall vorgestellt, badadadam und so, ja, und plötzlich so, jetzt ist das Eis gebrochen, ja, also seit einem halben Jahr und das finde ich schon ganz schön, ja, und so kann es auch, sage ich, sein mit Integration von Menschen, die flüchten müssen, um einfach auch mal die Geschichte zu begreifen, was dort passiert ist. So, das Zweite ist mit diesen Bildern, die davor waren, mit den Hochhäusern. Ich meine, Stadtplanung gibt's hier in Linz nicht. Man sagt, man bezieht die Leute ein. Ich bin gespannt auf die Hafensituation. Sollte Ende Februar, März irgendeine Diskussion stattfinden, ob die öffentlich stattfindet, ist eine andere Frage. Aber es werden Hochhäuser langsam geplant, auch in der Kategorie, ja, wo normalerweise Traufhöhen vorhanden sind, die nicht eingehalten werden. Siehe ehemalige Bruckner-Uni, siehe Bulgariplatz etc. Und das mit den Geldern abgeben, das finde ich eine Farce. Ja. Entweder ist ein Gesetz da, wo man sagt, 25 Meter aus, ja, und Immobilienleute haben immer Geld. Punkt.
Also zur ersten Frage, also ich bin auch total also der Meinung, dass das ist dezentral sein muss. Was? Also es sollte dezentral sein, also so konzentrierte Flüchtlingsheime sind wahrscheinlich nicht der richtige Weg. Was wahrscheinlich nicht gehen wird, ist dieses Enteignen. Wenn jemand das nicht benutzt, dass man dann einfach das dann nimmt. Ich glaube... Okay, ja. Ich glaube wahrscheinlich.
Ja, Zwangsbewirtschaftung ist immer ein Problem.
Ich glaube, dass das das Beste wäre, wahrscheinlich, wenn es eine Agentur gäbe für Leerstand, die sozusagen alles am Radar hat, was so leer steht, und dann mit Incentives, also mit Förderungen, sozusagen diese Wohnungen repariert werden können. Also dann haben die Eigentümer was davon und dann temporär Flüchtlinge vielleicht dort untergebracht werden könnte.
Also vielleicht noch, Entschuldigung, noch eine Ergänzung zu der Sache. Das klingt immer alles so einfach. Da gibt's dann Zahlen und dann gibt's Leerstände. Dann gibt's städtebauliche und architektonische Strukturen. Mal passt es aufeinander, mal passt es nicht. Und dann heißt es immer, dann stopfen wir die Leute, ich bin jetzt mal ganz provokativ, dann stopfen wir die Leute da rein und dann gucken wir mal, was passiert. So einfach ist es nicht, weil die verschiedenen Arten der Unterbringung natürlich auch verschiedene Dynamiken der weiteren Entwicklung auch für die Einzelnen mit sich bringen. Und das muss man, wenn man sehr genau hinguckt, merkt man, wie komplex das Problem auf einmal wird. Die großen Strukturen, da ist man sich eigentlich in der Architekten-, Planer-, Soziologen-Szene einig, das sind eigentlich, die sind gar nicht so verkehrt für das quasi erste Ankommen, weil diese großen Strukturen auch ermöglichen, das sind ja relativ abstrakte Strukturen, wenig Identitätsbildung und so weiter, weil die eben auch ermöglichen, von da aus weiter zu gucken. Man hat erstmal quasi ein Bett und guckt weiter. Viel problematischer wird es, zum Beispiel aus Soziologensicht, wenn ich die Leute in irgendeine schicke Altbauwohnung stecke. Nicht nur, weil, also ich gönne jedem seine Altbauwohnung, nicht, dass wir uns missverstehen, aber das Problem ist, dass ich dann schon eine Lebenswirklichkeit an die Wohnung gebunden sehr, sehr stark fixiere und festbinde, die vielleicht gar nicht der individuellen Entwicklung einer Familie oder eines Einzelnen dann gerecht wird. Weil jemand, der hier ankommt, der muss ja erstmal gucken, dass er im Idealfall eine Arbeit findet, dass er eine Community findet, in die er reinpasst oder mit der er sich zumindest auseinandersetzen kann und so weiter. Das heißt, die Leute, die hier ankommen, wenn man sich die Biografien anguckt, dann ist das nicht Auffanglager Traiskirchen, erste Wohnung Friedhof. So sieht das nicht aus, sondern das ist Auffanglager Traiskirchen und dann überlegt man im Idealfall, welche Strukturen, welche Bildungsmöglichkeiten, wo sind Bedürfnisse und so weiter. Und dann kann man quasi, ich sage jetzt mal, immer statischer, immer sich weiter verhärtende Strukturen, was das Wohnen angeht, anbieten oder auch beziehen, weil das natürlich auch Entscheidungen sind. Es wäre genauso fatal, wenn ich sage, okay, Altbauwohnung Gelsenkirchen, ja gut, das hat für Familie irgendwie nicht gepasst, probieren wir mal was Bayerisches. Also ich hoffe, es wird klar, was ich damit sagen will. Das sind sehr komplexe Entscheidungen und manche dieser Strukturen, die wir auch sehr, sehr kritisch sehen, zu Recht sehr, sehr kritisch sehen, bieten aber auch wieder Potenziale des Zeitgewinns und der weiteren Entwicklung für die betroffenen Leute. Und vielleicht das noch als Provokation hinterher. Ein eigentlich befreundeter Architekt und Stadtplaner aus Berlin, Philipp Meuser, der mit seinem Verlag auch sehr, sehr aktiv ist, der hat zum Beispiel jetzt in einem Zeit-Interview gesagt, naja, was stellen wir uns eigentlich in Deutschland alle so an? Lassen wir doch Quartiere für ethnische Gruppen bauen. Und er hat dann allen Ernstes vorgeschlagen, warum bauen wir in Berlin nicht Little Syria? Und da dürfen dann auch nur die Syrer wohnen, aber die kriegen dann in ihrem Quartier angeboten den syrischen Markt, wieder den syrischen Kleinhandwerker, wieder den syrischen kleinen Schmuckhändler und alle heiraten untereinander. Und es ist alles ganz, ganz wunderbar. Und ich habe zuerst gedacht, Philipp Meuser meint das ganz fürchterlich zynisch. Er hat das ganz fürchterlich ernst gemeint. Und was ich damit sagen will, ist, da passiert genau sowas. Es wird wieder ein großer Plan gemacht. Und Little Syria in Syrien ist eingebunden in Syrien. Little Syria in Berlin ist eingebunden in nix. Also ich bin jetzt mal ganz böse. Und da würde genau das passieren. Wer sagt mir, dass der Syrer A, der Syrer B, die Syrerin C, dass die da 30, 40, 50 Jahre hocken wollen? Dass die da immer noch ihren kleinen Wüstenmarkt gutieren, Tag aus, Tag ein? Die leben in einer völlig anderen Wirklichkeit. Aber da sieht man, wie weit diese Vorschläge schon gehen und wie verhärtet da auch zum Teil gedacht wird. Und das nur noch als Ergänzung. Man muss eine Mischung finden, glaube ich, aus flexiblen Strukturen, die auch Wandel und Flexibilität des Einzelnen ermöglichen und natürlich einem Standard, der zugleich natürlich lebenswürdige und integrationsfähige Lebensumstände realisiert. Und das ist wirklich überhaupt nicht so einfach, wie die Zahlen es suggerieren. Das nur als Ergänzung. Aber es gab noch Wortmeldungen und ich rede viel zu viel da drüben, ja.
Mich würde noch interessieren, wie diese partizipativen Projekte beginnen. Also von der Politik ist man ja eigentlich gewohnt, dass sie alles unbedingt regulieren wollen. Sind Sie in das Land gefahren und haben gesagt, okay, die Stadt gefällt mir, da sehe ich jetzt irgendwie Potenzial, oder sind die auf Sie zugekommen? Wie startet das?
Ja. Das ist natürlich nicht so. Ja, also es gibt ein Stadtentwicklungsprogramm einer Entwicklungsbank. Das ist sowas wie die Weltbank oder das heißt Inter-American Development Bank. Und die haben 54 Städte in ihrem Förderprogramm. Und die 54 Städte sollen exemplarisch jeweils ein Pilot-Stadtplanungsprojekt machen, um zu zeigen, dass Planung Sinn macht. Das Programm gibt es nur in Südamerika. Gibt es also ein ähnliches Programm in Europa, das heißt Urbact. Es gibt eigentlich überall so ein Programm. Also es gibt, das eine heißt ESCI, also Emerging and Sustainable Cities Initiative, das ist in Lateinamerika, und in Europa heißt das Urbact. Und die wollen genau das Gleiche. Die wollen zuerst Pilotprojekte machen, in verschiedenen Ländern, verschiedenen Städten, und dann wollen sie die Themen vergleichen und wollen Policies machen. Die wollen überlegen, wie kann man Stadtplanung neu denken. In Europa gibt's es überall. Also das ist, glaube ich, 500 Städte haben da teilgenommen. Also das ist jetzt gerade, läuft ein Projekt über Metropolenregionen. Da ist dabei Barcelona, Wien, Split, Neapel und. Ja, also das gibt's überall. Das ist auf, da muss man sich mal erkundigen, da gibt's sehr viel. Und die Städte, also wir würden nie mit einer Stadt arbeiten oder wir würden nie mit einer NGO arbeiten. Wir wollen ja mit der Stadt arbeiten. Wir wollen, dass die Beamten neue, innovative Zugänge für die Stadtplanung lernen. Das heißt, die partizipieren mit uns in dem Ganzen und wir würden nie was machen, was die nicht wollen. Aber unsere Bedingung ist, wir wollen es partizipativ machen. Wenn wir es nicht so machen können, dann beginnen wir nicht. Das ist mal das Setting. Und dann kommen wir in die Städte und dann passiert es auch, dass die dann gar nicht interessiert sind. Weil die sind es nicht gewohnt. Weil die wollen von top down einfach einen Plan machen und so, hey, und so stellen wir uns das vor. Weil wir sind ja die Experten und nicht die Bevölkerung. Und schon gar nicht die Bevölkerung, die alles besser weiß. Also die Wutbürger, oder wie heißen die?
die sind ja leider jetzt schon wieder vom...
Und jetzt ist es so, dass in diesen mit diesen Interviews und mit diesen ersten Schritten, die wir da machen, also wir schicken da immer Leute hin, also es sind immer zu zweit für 4 Monate dort und die entwickeln sozusagen mit der Stadtentwicklungsabteilung diese Pläne. Was sie nicht wissen, ist, wie dynamisch und wie viel Kommunikation da ist. Ja, das ist dann auch ein bisschen ungeheuer, aber am Schluss sind eigentlich alle zufrieden, weil es sind eigentlich alle einbezogen gewesen und der Plan meistens akzeptiert wird von der Bevölkerung. Das sind ganz kurzen Worte.
So, meine Damen und Herren, wir haben...
Nein.
Ja.
Aspern.
Na,
oh. Ja, Aspern.
Könnten wir da eine eigene Veranstaltung vielleicht? Oder zwei? Oder ja. Fünf?
Aspern ist ein super Beispiel. Und zwar, man hat wirklich viel probiert. Ja. Und viel Neues und Innovatives gemacht. Was man nicht, glaube ich, nicht beachtet hat, ist, dass die Bevölkerung, die da hingezogen ist, dass das nicht unbedingt die junge, dynamische Grünwählerschicht war, sondern es waren eher die Leute, die halt einen billigen Wohnraum gesucht haben. Das heißt, die sind von woher hergezogen, wo sie mindestens 3 Auto im Haushalt hatten, ja, und wo sie vielleicht nicht unbedingt darauf verzichten wollten. Jetzt haben die in Aspern zum Beispiel keine Garagen gebaut oder ganz wenige. Ich finde das super, ja, also ich würde das auch machen. Das Problem ist vielleicht, es ist ein bisschen weit draußen dafür, dass ich dann irgendwie... wir bauen direkt daneben, also 2,5 Kilometer ist das entfernt. Also ich würde auch keine... Also am liebsten würde ich keine Autogaragen machen. Das Problem ist aber dann die Politik. Ja? Also die sagen uns aber, ja, also das geht nicht. Ja. Ihr müsst einen Stellplatz pro Wohnung bauen. Ja. Jetzt haben wir Probleme, weil jetzt müssen wir da Hochgaragen machen, weil da irgendwie die Tiefgaragen nicht so viel Geld wollen sie nicht ausgeben. Die Hochgaragen stehen da mitten im öffentlichen Raum herum. Es ist auch nicht super. Aber es ist halt einfach Geben und Nehmen, Verhandlung. Aber man muss immer mit Null anfangen und dann kann man nach oben gehen.
So, jetzt muss ich mahnend eingreifen. Die Zeit für die Diskussion ist eigentlich rum. Wem brennt noch was ganz Essentielles unter den... Okay, dann machen wir noch 2 Wortmeldungen und dann schließe ich für heute. Bitte.
Wir haben in Linz übermorgen den Start für ein Mini-Mini-Projekt, ähnlich Ihrer Art, obwohl wir es noch nicht gekannt haben. mit einem Soziologen dabei, mit Zwischennutzungen und so weiter. Es geht um ca. 3 Hektar, relativ weit in der Stadt dran. Ich will jetzt nicht genau sagen, wo es ist, bevor das nicht spruchreif ist. Meine Frage ist, darum wollte ich noch einmal was sagen, kennt irgendwer im Auditorium Projekte in Linz oder in Oberösterreich, in ähnlich großen Städten, vielleicht auch in Wien, die auch schon fertig sind und die sich auch irgendwie dann noch wirtschaftlich gerechnet haben? Mit Wenn ja, würde ich mich freuen, vielleicht dann nochmal kurze Information am Schluss. Und für die Oberösterreicher, die teilweise schon gegangen sind, würde ich noch ersuchen, die Brille abzunehmen, die Oberösterreichische, wenn man auf die Welt schaut. Das ist dann oft nicht so einfach, Dinge zu verstehen, wenn man diese Brille aufhat. Aber die Adressaten, also die Personen sind, glaube ich, schon gegangen.
Okay. Ich habe da übrigens was, also wir haben ein Projekt gemacht über temporäre Nutzung als Tool für urbane Regeneration, also für Stadterneuerung. Da gibt es einen Projektbericht, der ist sehr umfassend. Da sind sehr viele Best-Practice-Beispiele drin, den kann ich Ihnen schicken.
Gut, Adressenaustausch nachher. Schlusswort, na, das kommt von mir, vor Schlusswort quasi.
Kennen Sie das Projekt Linzer Westring? Und
jetzt wenn man schon jetzt, wieder die ersten.
Und wenn man jetzt eine Gleisachse betrachtet, das Projekt, die Westbahn, die einmal Kaiserin Elisabethbahn geheißen hat, und vielleicht haben da sogar Pferde die Waggons gezogen, so alt ist diese Bahn schon, und die soll auf der Strecke zwischen dem Linzer Hauptbahnhof und mindestens Marchtrenk von 2 Gleisen auf 4 Gleise ausgebaut werden, damit da mehr Güterzüge verkehren können. Für die Personenzüge würde selbst unter der Bedingung hoher Geschwindigkeiten aus meiner Sicht die derzeitigen 2 Gleise ausreichen, aber offenbar nicht für den Güterverkehr. Mhm. Aber vielleicht ist man da ein bisschen zu optimistisch, und während die ÖBB diese Strecke weiterhin praktisch eben mit dem benachbarten Gelände führen will, scheint sich aufgrund einer Bürgerbewegung in Leonding zumindest seitens der Politik durchzusetzen, dass das tiefer gelegt wird und, ja, überbrückt wird. Also mit einem Wort, es würde ein Tunnel geschaffen, der 20 Kilometer lang ist. Was sagen Sie zu so langen
Westring? Da können wir nichts zu sagen, weil Sie sind an diesem. Also ich muss mal jemanden vom Kepler-Salon bitten, dass wir mal was zur Verkehrspolitik oder so machen. Ich kann dazu wirklich nichts sagen, weil ich mich da nicht auskenne.
Ich bin aus Christkirchen,
ich weiß nicht genau, was. Also bevor jetzt alle aufspringen, erstmal einen herzlichen Dank an Roland Krebs, nochmal einen Dank. Ein Dank an Sie alle fürs Dasein, Zuhören, Mitdenken und Mitdiskutieren. Ich habe heute bei meinem ersten Kepler-Salon, den ich heute als Gastgeber durchführen durfte, eine Menge gelernt, einiges sehr Schmerzhaftes, aber das werde ich Ihnen jetzt nicht vermitteln, was das ist. Was ich vor allen Dingen gelernt habe, ist, dass es offensichtlich einen großen Bedarf gibt, nicht nur nach Panama und Südamerika zu gucken, sondern dass man vielleicht mal etwas machen sollte zur Planungs- und Partizipationskultur, was Architektur und Städtebau in Linz angeht. Ich werde dann allerdings einen freiwilligen Kollegen aus Deutschland einfliegen, weil ich möchte ja noch ein paar Jahre hier leben mit meiner Familie. Aber da lässt sich sicherlich eine Lösung oder eine große Sonnenbrille oder was auch immer finden. Ich möchte mich nochmal ganz herzlich bedanken und wurde gebeten, auch noch auf den nächsten Kepler-Salon am nächsten Montag hinzuweisen. Am 7.3. ein ganz anderes Thema oder vielleicht auch nicht. Achtung, die Roboter kommen. Warum wir allzu menschliche Maschinen misstrauen und andere Erkenntnisse aus der Roboterpsychologie. Jetzt weiß ich auch, dass Roboter eine Psychologie haben. Ganz herzlichen Dank an Sie. Und ich würde mich natürlich ganz persönlich freuen, einige oder alle von Ihnen weiter mit Improvisationen, welcher Art auch immer, begleiten zu dürfen. Vielen Dank und kommen Sie gut nach Hause. Dankeschön.